Herzlich willkommen zu unserer 13. Sendung Schöner Stottern. Was braucht's der Worte mehr? Auf LoRa 92.4 mit Armin Steigenberger.
Und Enrico Strathausen. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund um Stottern.
2010 neigt sich dem Ende entgegen und wir blicken auf spannende Sendungen zurück, denen wir Gelegenheit gehabt haben, Stottern aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Den Anfang machte rückblickend die Sendung Stottern und Radio, bei der wir uns in einer Live-Schaltung mit den Kollegen vom Stuttgarter Stotterfunk darüber unterhalten haben, was es bedeutet, als stotternde Radio zu machen.
Es folgte eine Sendung zum Thema Stottern, Perspektiven und Ressourcen. Im Gespräch mit der Stotterer Selbsthilfe gingen wir unter anderem der Frage nach, welche Kraftquellen Stotternden zur Verfügung stehen, um den Alltag zu bewältigen. Im September sprachen wir schließlich mit Marco Vollmer von der Deutschen Welle darüber, wie Stottern in den Medien dargestellt und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ja, und zum krönenden Abschluss präsentieren wir euch heute ein Telefoninterview mit Peter Zielinski von Schneider und Zielinski Film aus Hollfeld in Nordbayern, wovon ihr beim letzten Mal bereits eine kleine Kostprobe gehört habt. Es schließt thematisch fast nahtlos an unsere letzte Sendung an. Zusammen mit seiner Frau Hilde Zielinski dreht er aktuell einen Aufklärungsfilm über das Phänomen Stottern.
Leider ist die Sendung heute nicht live. Die Weihnachtsferien waren einfach zu verlockend. Ihr könnt daher heute ausnahmsweise nicht bei uns anrufen. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen zu unserer Sendung habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an info@schoenerstottern.de.
info@schoenerstottern.de. Bevor wir gleich mit dem Interview mit Peter Zielinski einsteigen, gibt es Musik von Motorama Alps.
Zurück bei Schöner Stottern auf 92.4. Hört nun das vor der Sendung aufgezeichnete Telefoninterview in vier Teilen mit Peter Zielinski von Schneider und Zielinski Film, die gerade einen neuen Aufklärungsfilm über Stottern abdrehen.
Erstmal herzlich willkommen. Also ich bin Enrico Strathausen und mein Kollege.
Hallo.
Hallo.
Hallo auch.
Hallo, grüß Sie.
Von mir, ich bin Armin Steigenberger und wir wollen ja mit Ihnen jetzt heute so ein kleines Interview führen, eben über Ihren Film. Und genau, und da bin ich eigentlich gleich schon, wenn ich darf, bei der ersten Frage.
Ja, bitte.
Ja, Herr Zielinski, Sie drehen ja gerade den Film Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Stimme.
Ach so.
Macht auch nicht, ist auch nicht so tragisch aus dem Grund, weil das ist eh nur der Arbeitstitel.
Okay. Okay,
ja, ja. Weil es ist ja nicht die Stimme, die letztendlich verloren geht. Und wir hatten das als Arbeitstitel gewählt, aus dem Grund, weil wir uns dachten, dass die Stimme bedeutet ja etwas anderes. Das heißt, also die Stimme ist ja nicht weg, die Stimme ist ja da, aber die Stimme jetzt im übertragenen Sinne. Also ich gehe, ich kann mich nicht letztendlich nicht äußern. Ich habe keine Stimme, ich bin quasi nicht wahlberechtigt, ich bin nicht sprechberechtigt oder sowas, so in dieser Richtung. Wobei, wir werden an dem Titel arbeiten, wir sind da noch nicht ganz glücklich und auch andere haben gesagt, nee, so könnt ihr das nicht machen. Deswegen ist es nur ein Arbeitstitel.
Okay, und also die eigentliche Frage wäre jetzt, was ist genau Ihre Motivation, sich filmisch mit dem Stottern auseinanderzusetzen?
Ja, also das ist so, meine Frau stottert also selbst, zwar nur mit leichter Symptomatik, aber heute weiß man, dass die Schwere der Symptomatik nicht mit dem inneren Leid eines Stotternden zusammenhängt. Mhm. Und meine Frau litt darunter oder leidet darunter unsichtbar für andere sehr. Und ich als ihr Mann habe das also auch lange Zeit nicht wirklich wahrgenommen. Ich dachte, was hat sie denn? Sie stottert doch kaum. Und erst heute ist mir wirklich das Ausmaß des inneren Leids wirklich bewusst geworden. Mhm. Unter anderem auch durch die Dreharbeiten zu diesem Film. Mhm. Und meine Frau litt da besonders in der Schule, zum Beispiel beim Fremdsprachenunterricht.
Ja.
Und auch heute immer wieder in ihrem Beruf. Und das ist das Dilemma, dass man vor diesem Stress eigentlich nicht fliehen kann. Mhm. Und um endgültig aus diesem Stress herauszukommen, wollen wir eigentlich über alles über Stottern wissen. Mhm. Und andere sollen das heute auch wissen. Und sie sollen auch wissen, dass sie stottert.
Mhm. Okay. Also das heißt also eigentlich hat die persönliche Erfahrung von ihrer Frau also einen Anstoß für diesen Film gegeben,
kann man sagen, ja, also das auf der persönlichen Ebene und auf der anderen Seite, also ist natürlich auch Anstoß, andere zu informieren, ja, also, richtig. Ja, okay.
Also nicht nur andere zu informieren, also durch den Film zu informieren, sondern es ist auch sozusagen eine Art und Weise des Advertisings für sie selbst, dass also auch andere Menschen wissen sollen, dass sie stottert, also sie persönlich. Also es sind so sind diese zwei verschiedenen Aspekte. Also einmal die Aufklärung als wichtiges Ziel und eben auch für sie selbst.
Also quasi auch als eine Art, ich will es jetzt mal, als Befreiungsschlag. Also ist das ein passendes Bild dafür?
Ja, aber ich würde das so unter therapeutischen Gesichtspunkten als Advertising benutzen, also das Wort. Also sie geht offensiv damit um und sagt, ich mache diesen Film, aber ich stottere selbst auch. Und weil ich so viel inneres Leid erfahren habe und so viele Probleme damit hatte, gerade durch das Vermeiden, möchte ich jetzt endlich mal nach außen gehen und dagegen ankämpfen.
Was eine sehr lobenswerte Motivation erstmal ist.
Finde ich auch, ja.
Ja, genau. Genau.
Und da war klar, da muss ich sie unterstützen dabei.
Aha, ja, schön. Gut, jetzt kommt dann mal eine ganz globale Frage erstmal, um uns ein bisschen an Ihren Film heranzutasten. Welche Inhalte behandelt er denn?
Also wir beziehen uns in dem Film nicht nur auf das chronische Stottern. Was ist zum Beispiel hier der Unterschied zum erworbenen Stottern? Wir wollen beschreiben, was ist Stottern? Also die Beschreibung der Kernsymptomatik, der Sekundärsymptomatik, und natürlich auch des inneren Leids. Wir zeigen die Ursachen des Stotterns, weil man kann sagen, sie sind heute nicht mehr unerforscht. Also es ist keine Terra Incognita, also kein weißer Fleck auf der Landkarte, sondern es gibt ja schon bereits Forschungen, die sind zwar noch lange nicht abgeschlossen, aber man tastet sich so vorwärts. Ne? Und da wollen wir auch zeigen, was gibt es Neuestes aus der Hirnforschung? Stottern und Trauma sind ein ganz wichtiges Thema. Dann die ausführliche Darstellung der evaluierten Therapiemethoden, also der Modifikation. Die ist zwar in Deutschland noch nicht evaluiert, in der Form aber in Amerika. Fluency Shaping, Lidcombe-Programm ist in Australien evaluiert. Und natürlich die Kombination dieser Methoden, also auch spezifische Therapien für Erwachsene oder spezifische für Jugendliche, Kinder oder Kleinkinder. Ein nächstes Thema ist die Darstellung von Stottern in den Medien. Dann ganz wichtig, Stottern und Schule. Und Stottern und Gesellschaft.
Ja.
Was muss erreicht werden, damit Stotternde mehr Teilhabe an der Gesellschaft haben und damit mehr Lebensqualität für sie geschaffen werden kann?
Das also es geht praktisch um vielfältige Aspekte rund um Stottern. So.
Genau.
Also wo es überall Auswirkungen hat in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in den Medien und so weiter.
Richtig. Also ja. Wir versuchen es also von allen möglichen Seiten zu beleuchten.
Okay.
Wir haben Interviews geführt mit also zum Thema Scham. Wir beleuchten auch das Thema Trauma. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also das Stottern als Trauma an sich. Und da versuchen wir dahinter zu blicken. Einfach um noch intensivere Informationen zu bekommen. Und die natürlich dann weiterzugeben, klar.
Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt unterschiedliche Personen interviewt, also wen haben Sie alles interviewt und vor allen Dingen, wie haben Sie denn Ihre Interviewpartner gefunden?
Also wir haben interviewt die führenden Wissenschaftler in Deutschland, die aus der Hirnforschung. Wir haben also das ist Dr. Martin Sommer, das ist Professor Neumann, Das ist Euler, das sind, das ist Professor Marx, Beneken, Wendland, also alle, die sich schon lange und länger und intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise auch am Rande eben wichtige Aspekte darstellen. Und dann haben wir natürlich noch ganz, ganz viele Protagonisten in dem Film, weil in jeder Therapie, die wir darstellen, werden ja Stotternde behandelt. Und die mussten natürlich den Aufnahmen auch zustimmen und sich bereit erklären, mitzuwirken. Und das erfordert natürlich großen Mut. Und davor haben wir auch den größten Respekt vor diesen Menschen, denn ohne die wäre der Film gar nicht entstanden.
Ja.
Und da sind wir unendlich dankbar. Und was man nicht vergessen darf, sind natürlich die Therapeuten. Zu denen sind wir auch zu größtem Dank verpflichtet, denn die haben sich also wirklich ohne Wenn und Aber in die Karten schauen lassen. Wir haben die Therapien quasi 1:1 gedreht, haben auf jegliche Inszenierung verzichtet und das ist also wirklich alles echt und es ist nichts geschönt, da sind keine Superprotagonisten irgendwie gekommen und die erzählen, dass es alles ganz toll ist, sondern wir haben einfach mal die Gelegenheit genutzt und sind da reingegangen und haben uns das angeguckt, wie läuft das ab und dieses Vertrauen der Therapeuten, weil die wussten ja auch nicht, was passiert, was ihnen in ihrer Therapiestunde passiert, aber die hatten das Vertrauen, dass wir das ganz ehrlich und offen so darstellen, wie es wirklich ist.
Mhm.
Einfach um auch den Stotternden zu zeigen, wenn du in diese Therapie gehst, dann erwartet dich genau das und das. Ohne irgendwie, also das ist ja, es wird ja oft immer so viel versprochen und das wollten wir eben nicht. Wir wollten nicht zeigen, wie es denn am Ende ist, ne? Dass jeder hier nur noch flüssig rauskommt und alles super ist und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist einfach ganz ehrliche, harte Arbeit.
Da werden wir gleich bei dem Thema das man auf ihrer Homepage auch findet, nämlich das Doku-Manifest 2010.
Ja.
Also so ein paar Aspekte haben Sie ja schon angedeutet, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen weiter ausführen.
Also es ist so, wir drehen nur für öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Und also so ist es damals entstanden. Und dabei könnte man denken, dass die wegen ihres kulturellen und Bildungsauftrages, dass da alles irgendwie bei denen da die Welt in Ordnung ist.
Sollte man meinen. Ja.
Sollte man meinen. und man denkt auch, ja, die Protagonisten werden da also nicht verarscht, sage ich es mal ganz deutlich, und auch nicht ausgebeutet. Und hier wird immer nur die Wahrheit dargestellt. Aber unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dem ist leider auch nicht immer so.
Ja.
Ich wage die Kritik heute immer weniger so.
Und
das läuft dann so ab, dass sogar für einfache TV-Beiträge, da wird ein Drehbuch im Voraus verfasst und das muss dann vom CVD, also vom Chef vom Dienst, abgenommen werden und dann geht man zum Drehen und wehe, man kommt nicht mit dem zurück, was im Drehbuch stand.
Ja, ja, klar.
Ja, also müssen dann die Interviews so geschickt gelenkt werden und die Protagonisten so befragt werden, dass sie genau das sagen, was im Drehbuch steht. Also nicht mehr die Wahrheit ist wichtig.
Ja klar, sondern eben der...
Sondern das Ziel. Das Motiv, das dahinter steckt, ist, dass man einfach nur will, dass es spannend ist. Und ich glaube, in den Redaktionen hat man mittlerweile das Vertrauen verloren, dass die Wahrheit eigentlich das Spannende ist, die Realität das Spannende ist. Man muss hier nicht ein künstliches Spiel, Protagonist, Antagonist, also Spieler, Gegenspieler aufbauen.
Ja, ich denke halt, also, dass man vielleicht auch Angst hat vor der Wahrheit, also dass das ja dann nicht kontrollierbar ist, was unterm Strich dann rauskommt. Deswegen wird das inszeniert. Also das ist jetzt meine spontane Idee dazu.
Ja, das ist auch richtig, dass das, also man hat da Angst vor der Wahrheit, weil man Angst vor der Wahrheit hat, sondern Angst, dass man irgendwie ins Uferlose kommt oder die Geschichte nicht mehr steuern kann oder so.
Das ist es ja.
Das glaube ich ist so ein Punkt. Aber wenn man sich an der Wahrheit oder an der Realität orientiert, dann ist es spannend. Dann kann man sich, also man muss sich einfach darauf einlassen.
Genau.
Und da haben wir gesagt, von Schneider und Zielinski Film, das machen wir einfach nicht mehr mit. Und zwar also für diese sozialen Filme und sozialen Projekte, die wir machen. Weil wir eben denken, dass das Mächtigste und das Spannendste, das man erzählen kann, das und was bleibt und auch immer fesselnd ist, ist die Wahrheit.
Na klar.
Okay.
Gerade, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was diesen Film betrifft, das ist gerade bei diesem intimen Thema wie Stottern, da ist die Integrität der Protagonisten halt von höchster Wichtigkeit.
Mhm, absolut.
Und das wollten wir einfach damit einmal festschreiben.
Mhm. Okay, also jetzt haben Sie im Prinzip nochmal unterschiedliche Aspekte angesprochen, also plötzlich auch, also was Ihren Film also so von gängigen Darstellungen stotternder Protagonisten unterscheidet, also dass sie eben sagen, okay, also wir sind wirklich in die Realität eingetaucht und haben die Betroffenen so dargestellt, wie es tatsächlich ihrer Realität entspricht. Mich wird da jetzt interessieren, also welchen Trend Sie denn aktuell beobachten. Also Sie setzen sich auch mit Stottern in den Medien auseinander und zeigen auch die, also höchstwahrscheinlich auch die Auswirkungen dessen, was eine Darstellung auslösen kann. Welchen Trend beobachten Sie denn aktuell, wie Stottern denn in den Medien dargestellt werden?
Also das ist, wie man sichtlich verstehen kann, für uns natürlich sehr, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und vielleicht kann ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also einen Trend können wir so eigentlich gar nicht feststellen. Ich glaube, es gibt gar keinen Trend, weil die Darstellung von den stotternden Menschen in den Medien ist eigentlich immer noch so, wie sie vor 50 Jahren war. Mhm. Und zwar in den, ich formuliere das bewusst etwas spitz.
Ja.
Weil in den Magazinsendungen und in den Talkshows glaubt man immer noch den Scharlatanen, die mit irgendwelchen Tricks dann Glauben machen, dass Stotternde in 10 Tagen flüssig werden. Das ist übrigens kein Hexenwerk. Also wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, kriegt das jeder hin.
Ja, das stimmt.
Ja, und dafür verlangen die natürlich für Geld, ist ja klar.
Ja.
So. Und besonders gefährlich ist dabei, dass beim Zuschauer der Eindruck entsteht, dass wenn ein Moderator diesen Wundertherapeuten oder wen auch immer da in seine Talkshow einlädt und präsentiert, da muss doch was dran sein.
Ja, ja.
Also sonst würde doch der Sender das nicht zeigen.
Genau.
So, und jetzt ist aber das Problem, das ist das Dilemma, dass die meisten Menschen und die TV-Redakteure inbegriffen keine Ahnung vom Stottern haben und glauben halt dann einfach, dass das wahr ist, weil halt ein kurzfristig flüssiger Stotternder gerade präsentiert wird. Aber es wird nicht darauf eingegangen, dass es auf die unbedingte Nachhaltigkeit einer Therapie ankommt.
Naja.
Und es wird auch nie erwähnt, dass Stottern einfach nicht heilbar ist. Es ist ein langer, lebenslanger Prozess, an dem man immer arbeiten muss, der aber sehr viel Linderung bringt.
Ja.
Und einen gewissen Grad an Flüssigkeit dann halt einfach erzeugen kann. Aber es ist halt einfach nicht heilbar.
Mhm.
Und das wird alles nicht klar und deutlich gesagt, zum Teil auch wirklich verschwiegen und einfach nur auf Effekt geachtet.
Mhm.
Wenn man jetzt zum Beispiel auch in den Bereich der Spielfilme anschaut, es taucht immer irgendwo ein Stotternder auf und der ist natürlich, wenn er auftaucht, erstens psychisch gestört oder geistig behindert. Beliebt sind dann in den Krimis, ist der stotternde Psychopath.
Genau.
So, der zündet dann das Haus an und so weiter und so fort und macht alles Mögliche.
Ja.
So. Und es ist aber so, und man möchte wirklich meinen, dass es in der Forschung keine Entwicklung gegeben hätte. Aber bei keiner anderen Behinderung würde sich ein Drehbuchautor oder eine Fernseh- oder eine Spielfilmredaktion erlauben, Betroffene so zu diskriminieren. Nur mit dem Stotternden geht es heute.
Mhm. Ja, das wehrt
sich keiner.
Mhm. Also deckt sich.
Stotternden glaubt man sowieso nicht.
Mhm.
Und dann gehen wir jetzt noch, was besonders krass ist, in den Bereich der Kinderfilme. Das neueste Beispiel ist Vicky und die starken Männer in der Regie von Bully Herbig. Mhm. Der selbst wollte uns kein Interview dazu geben. Und sein Management hat uns dann mitgeteilt, dass er keine Zeit hat und dass der Stotternde im Film, das war der Jürgen Vogel, als irgendwie Piraten, Offizier oder wie auch immer, also unterm Captain quasi der zweitranghöchste, der hat da eben gestottert und dass der da sympathisch rüberkommt. Das wollte uns das Management damals verklickern.
Ja.
Aber ein stotternder Heerführer, der wegen des Stotterns seine Befehle nicht gebacken kriegt, ist es wirklich komisch?
Nee.
Sollen die Kinder lernen, dass man stottern, die wegen des Stotterns scheitern, dass man die getrost auslachen darf?
Klar, das sind alles so letztendlich Paradigmen, die immer noch da sind.
Genau.
Wo wir uns immer wundern, wie lange werden die noch da sein? Und also wir haben uns vorhin überlegt, was sind eigentlich die besten Methoden, eben um das irgendwie, also das ist ein bisschen einsickert jetzt langsam in das öffentliche Bewusstsein. Also das wäre jetzt auch eine Frage, ob jetzt ein Film dazu nicht wirklich das beste Mittel ist. Also dass das eben in das Bewusstsein einsickern kann.
Ja, also ich sage mal, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Film ist letztendlich, aber der Film ist sicherlich ein wesentlicher Teil.
Mhm.
Aber das Allerwichtigste ist erstens mal breite Information.
Ja.
Was ist Stottern? Wie funktioniert das? Warum passiert das? Die verschiedenen Erklärungen dazu. Und das Nächste ist auch sich wirklich wehren dagegen.
Ja.
Wehren gegen eine Darstellung. Und wenn ich mir das nochmal mit dem Beispiel der Kinder, also dieser diskriminierenden Darstellung, und wenn ich mir nochmal das Beispiel mit diesen Kinderfilmen anschaue, man muss sich nur vorstellen, was denken stottern die Kinder, wenn sie am Abend quasi den Film gesehen haben und müssen am nächsten Morgen in die Schule gehen und sie wissen, dass ihre Klassenkameraden ebenfalls den Film gesehen haben. Nach dem Motto, naja, also da wird ja, die werden ja diskriminiert und als inkompetent dargestellt. Das geht nicht, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn man dann die Redakteure fragt und sie anruft und versucht, sie aufzuklären, dann hat das eh keinen Zweck. Weil die glauben einem gar nicht.
Ja, klar, das ist
so. Die haben die Deutungshoheit und so ist es. Und das ist ein gängiges Bild und außerdem ist das lustig.
Ja, genau.
Also ich finde, das ist eigentlich unglaublich und verstößt für mein Gefühl und auch, da spreche ich auch für meine Frau, gegen die Menschenrechte.
Ja, wir sind hier bei Schindler Stottern auf LoRa 92.4 und präsentieren euch nun die letzten beiden Teile des Interviews mit Peter Zielinski von Schneider und Zielinski Film, die gerade einen neuen Aufklärungsfilm für einen kompetenten Umgang mit Stottern abdrehen.
Also der zweite Teil von Ihrem Arbeitstitel wäre ja noch ein für einen kompetenten Umgang mit Stottern.
Mhm.
Was wäre denn für Sie ein kompetenter Umgang mit Stottern? Also vielleicht können Sie uns da vielleicht so ein paar Stichworte nennen.
Also fangen wir mit dem Stotternden, mit dem Stotternden selbst an. Stotternde sollten möglichst viel über ihre Krankheit, über ihre Behinderung wissen, möglichst viel Fachwissen ansammeln. Wo kommt Stottern her? Was kann man tun, wenn Stottern auftritt? Welche Therapiemethoden gibt es und vor allem, wie funktionieren sie? Weil wir stellen oft fest, dass Stotternde zwar von Therapiemethoden wissen, dass es sie gibt, aber eigentlich kaum eine Vorstellung haben, wie die wirklich funktionieren.
Ja.
Und ich finde, oder wir finden, der Stotternde sollte erstens mal auch kompetent auswählen können, welche Methode ist für ihn die beste. Nicht jede Methode eignet sich für jeden. Und er sollte wirklich ein kompetenter Fachmann werden in Bezug auf Stottern. Und dann ist das Nächste, wie viel Modifikation, also Verbesserung, kann man realistischerweise erwarten? Ein Reststottern wird bleiben, ob sichtbar oder unsichtbar. Die Techniken wird man später heraushören. Stotternde werden immer ein bisschen sprachauffällig sein. Aber sie können so flüssig werden, dass sie alles machen können, was sie wollen und was andere Menschen auch machen. Und das Nächste, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, ist, Stotternde sollten sich outen können. Advertising nennt man das. Also das heißt, bevor sie eine Rede halten, sollten sie sagen können, wenn ich jetzt nun zu Ihnen spreche, kann das sein, dass sich das bisweilen ein bisschen komisch anhört, aber das liegt daran, dass ich stottere. Haben Sie keine Sorge, ich habe das im Griff, Sie können sich entspannt zurücklehnen und oder so ähnlich. Das hilft den Beteiligten, das hilft den Stotternden, den Zuhörern und allen, die mit den Stotternden zu tun haben. Und es ist nichts Besseres oder es tut nichts besser, als eine Gesellschaft, die eigentlich Bescheid weiß. Die sich auskennt und sagt, ach so, der stottert, der wendet Techniken an. Ja, schön, wunderbar. Und dann konzentrieren sich die nicht mehr auf die Sprache oder auf das Sprechen, sondern die konzentrieren sich einfach auf den Inhalt. Ja. Und dann sind Unflüssigkeiten so normal, wie sie auch beim normalen Flüssigsprecher oder beim Flüssigsprecher vorkommen.
Ja, jetzt nochmal auf Ihre Frau zu sprechen zu kommen, also die ja selbst leicht stottert. Wissen Sie, inwieweit Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Stottern in diese filmische Arbeit eingeflossen ist oder ja. Sie auch
also, Entschuldigung.
Beeinflusst haben?
Ja, also meine Frau ist jetzt 54 Jahre alt. Und als die Abitur machte, da gab es noch nicht einmal Logopäden. Und vor dem mündlichen Abitur hatte sie nicht nur Angst, sondern sie war völlig in Panik. Da gab es eigentlich keine richtige Hilfe, weder für sie noch für die Eltern. Das Umfeld war völlig ratlos und sie fühlte sich komplett alleingelassen mit diesen übergroßen Problemen. Und diese Ohnmacht und diese Einsamkeit zu erleben und immer wieder zu erleben, war und ist für sie ein Dauertrauma.
Ja.
Und das möchte sie anderen Stotternden und Eltern stotternder Kinder ersparen, sofern es irgendwie möglich ist. Wir wissen, dass man Stottern nicht einfach so erklären kann, weil Stottern ist komplex.
Ja.
Aber deshalb sollte sich der Film so viel Zeit nehmen, wie es braucht, um eben das Stottern vollständig zu erklären. Und der Film wird dann natürlich auch Überlängen haben und auf der DVD wird es Menüpunkte zu den einzelnen Themen geben, so dass man sich nicht alles anschauen muss, nur das, was einen gerade halt im Augenblick interessiert.
Also das bringt uns gleich auf die nächste Frage, ob der Film schon fertig, also ob der Film schon fertig abgedreht ist, also oder ja, also oder ob sie noch mitten im Prozess sind, um es jetzt mal so auszudrücken.
Also die Dreharbeiten zum Film haben wir so zu 95% abgeschlossen und circa die Hälfte des Schnitts ist fertiggestellt. Und dann passiert genau das, was passieren muss. Dann ereilte meine Frau etwas, was man Burnout nennt.
Okay.
Die Ursache dessen liegt letztendlich auch im Trauma des Stotterns begraben. Weil meine Frau hat zeitlebens versucht, das Stottern halt mit Perfektion zu kompensieren und dadurch entstand Erschöpfung. Aus der Erschöpfung entsteht dann Depression. Die Depression erhöht wieder die Sucht nach Arbeit und so weiter. Ja. Also man muss es wieder versucht, immer wieder das zu kompensieren. Und das ist ein Teufelskreis.
Genau.
Und da hat sie sich jetzt eben in professionelle Hände begeben und kuriert sich aus. Und ich glaube, das ist wirklich die wahrscheinlich wichtigste Erfahrung, die sie selbst in den Film mit einbringen kann, was ihr da eben passiert ist. Und naja, ich denke, er wird auf jeden Fall fertiggestellt werden. Es dauert halt jetzt ein bisschen länger.
Wann glauben Sie denn, wann man den Film dann anschauen kann?
Also im Laufe des nächsten Jahres. Und dann wird es den Film eben als DVD geben, den kann man sicherlich auch kaufen dann. Und dann werden wir aus dem Material noch eine TV-Fassung schneiden und die werden wir den öffentlich-rechtlichen Sendern anbieten. Sehr gut. Und dann hoffe ich, dass sie es nehmen. Ja. Weil das Thema.
Hoffen wir auch.
Ja, weil das Thema muss wirklich in die absolut breite Öffentlichkeit. Klar. Ansonsten war alles umsonst. Und deswegen ist es auch gut, dass es diese Sendung gibt, weil sowas erzeugt Öffentlichkeit und wie ich schon mal erwähnt habe, ohne Öffentlichkeit gibt es keine Aufklärung.
Genau.
Richtig.
Gut. Ja, gibt es abschließend noch was, was Ihnen jetzt wichtig erscheint und was im Interview jetzt bislang noch nicht thematisiert worden ist?
Was uns wichtig erscheint, ist, dass eben Stottern bisher die am meisten vernachlässigte Behinderung war. Und deshalb möchten wir, dass alle Stotternden, besonders auch die, die in den Selbsthilfegruppen organisiert sind, aufrufen, kompetent eben an einer breiten Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken. Denn je mehr Öffentlichkeit mit dem Anliegen der Stotternden erreicht wird, umso leichter wird auch das Leben aller in der Gesellschaft. Ja. Das heißt aber auch das Leben von nicht stotternden Menschen, weil sie müssen ja auch irgendwann auf einen, oder sie treffen irgendwann auf einen Stotternden,
ja,
und müssen ja auch wissen, wie sie mit ihm umgehen und was da Sache ist. Und da hilft Öffentlichkeit und Information ist das beste Mittel.
Im Sinne der Sensibilisierung.
Ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass man keine Angst mehr in der Schule haben muss, dass man keinen Stress mehr in der Arbeit hat, dass man nicht mehr vermeiden muss und man muss einfach kein Leben mehr in der zweiten Reihe führen. Und wenn es fällt mir gerade ein, und wenn es TV-Leute gibt, die an Stigmatismus leiden, wie Marcel Reicher-Nitzki, warum soll es nicht auch in Zukunft stotternde Moderatoren mit hörbarer Sprechtechnik geben? Ja. Wie man ja gerade bei Ihnen beiden hört.
Ja.
Was ist ja was Hervorragendes. Mhm. Und wenn man sich das weiter vorstellt, was das für eine positive Wirkung hat, das hat auch auf, nicht nur auf die Stotternden, sondern auch auf die anderen hat es eine super Wirkung.
Ja klar, ich denke halt, also es ist, muss ja letztendlich eine Wechselwirkung sein, dass gesellschaftlich sich was tut.
Genau, damit man eben, wie Sie sagen, damit man eben eine integrative Gesellschaft bekommt. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Ja. Darf ich jetzt eine persönliche Frage stellen?
Ja,
gerne. Sie beide haben aber schon eine Therapie mal hinter sich gebracht.
Ja,
ne?
Viele.
Viele. Ja. Aber die beste Therapie ist Radio machen. Also das kann ich nur empfehlen.
Ja. Stimmt, ja.
Das ist unser Advertising.
Ja, richtig, genau. Ja,
ja, das ist gar nicht schlecht. Ne?
Ja.
Da kriegt man schon einfach auch Mut zu sprechen.
Klar.
Absolut.
Ja, da merkt man auch zum Beispiel, dass der andere ja auch jetzt irgendwie Angst hat oder unsicher ist. Also dass jetzt, da gibt es ja eine Überschneidung jetzt auch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wir was völlig Exotisches haben, was ein anderer nicht hat. Also klar, ich meine, der andere ist auch aufgeregt und hat irgendwie Probleme und verhaspelt sich dann und weiß nicht, und was er sagen soll und so. Also ich meine, da gibt es schon eine Überschneidung auch, also zu den sogenannten normalen Sprechern oder so.
Ja, also wir sind ja alle keine geborenen Politiker und geborene Rhetoriker. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn ich jetzt quasi sozusagen nur versuche, irgendwelche Worte zu finden, weil ich jetzt gerade verschiedene Gedanken habe, aber ansonsten weiß ich halt, dass meine Sprechmotorik halt funktioniert. Was natürlich auch ein Normalsprecher oder ein Flüssigsprecher hat, wie zum Beispiel ich jetzt gerade. Ich suche nach dem Wort und komme zwar jetzt nicht ins Stottern, aber es ist sozusagen ein Hänger und ich verhaspel mich auch manchmal und so weiter. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich in dieser Situation mir nicht bewusst bin oder dass ich Angst haben muss, dass meine Sprechmotorik nicht mehr funktioniert. Mhm. Also das funktioniert alles wunderbar. Ich suche nur nach dem Inhalt und versuche, den irgendwo zu koordinieren. Mhm. Und bei jemandem, der stottert, ist es nämlich ganz anders, weil da funktioniert die Motorik nicht. Das heißt, er leidet quasi unter einem Stimmlippenschwingungsabriss.
Okay.
Und dieser Stimmlippenschwingungsabriss, der findet eben auf den Vokalen statt, weil diese eben